Willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir schauen zurück auf den großen Preis von Saudi-Arabien, konkret die Fahrerbewertungen. Unsere Highlights haben wir schon in der letzten Folge zusammengefasst. Klickt da gerne drauf. Hier oder hier irgendwo müsste jetzt gleich erscheinen, die Infobox. Falls ihr das noch nicht geschaut habt und Lust drauf habt, jetzt konzentrieren wir uns aber einzig und allein auf die Fahrerwertungen. Und da hat Dave zumindest ganz viele super tolle Bewertungen, hat er mir jetzt schon im Vorfeld gesagt, und ganz viele schlechte. Ich bin mal gespannt, ob wir uns dieses Mal einig sind oder nicht. Dave, bist du bereit?
Ich bin bereit, solange meine Stimme das mitmacht.
Dann lass uns loslegen. Okay, Dave, nochmal kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer. Ihr kennt das Spiel nach jedem Grand Prix eigentlich das Gleiche. Wir bewerten die Fahrer und zwar arbeiten wir uns von hinten durch nach der Konstrukteurswertung des Teams, das praktisch den letzten Platz hat, bis nach ganz oben das Team mit den meisten Punkten. Und nehmen wir uns jeweils das Fahrer-Duo vor. Und da hat sich ja schon ein bisschen was getan. Oliver Baehrmann bei Ferrari an diesem Wochenende für Carlos Sainz unterwegs. Der hat sich seinen Blinddarm rausoperieren lassen müssen. Und für Baehrmann natürlich super toll, für Sainz nicht so schön. Aber dann haben wir jetzt mal zumindest fahrertechnisch zum ersten Mal seit einer ganzen Weile ein bisschen Abwechslung drinnen. Und der gute Mann hat ja auch direkt Punkte geholt. So viel können wir schon mal sagen und wird heute wahrscheinlich auch viele Punkte bei uns kassieren. Wir steigen aber zuerst mal ein mit dem Schlusslicht in der Konstrukteurswertung und das ist weiterhin Alpine, Pierre Gasly und Esteban Ocon. Pierre Gasly, Qualifikation Platz 18, Esteban Ocon 17, Gasly hat es nicht ins Ziel geschafft und Ocon ist in Position 13 ins Ziel gekommen. Jetzt bin ich gespannt, was sagst du zu den beiden Franzosen?
Ja, also der Alpine war auch in Saudi-Arabien kaum besser als in Bahrain. Ein Hauch schon, weil dem Alpine gerade bei der Traktion einige Defizite nachgesagt werden. So viel auf Traktion wird jetzt in Jeddah nicht Wert gelegt. Es gab viele schnelle Kurven, das kann der Alpine ein bisschen besser. Sein Übergewicht, das ihm auch attestiert wird, kommt dann natürlich schon zum Tragen, aber eben ein Stück weit weniger als auf so einem Kurven- und Streckentyp wie eben in Bahrain. Viel weiter nach vorne ging es für die beiden trotzdem nicht. Pierre Gasly, du hast schon gesagt, der kam ja kaum über die Einführungsrunde hinaus. Da hat man schon bemerkt, dass da ein Schaden am Getriebe vorliegt. Der hat dann den Rennstart mitgenommen, hat versucht mitzufahren. Man hat gehofft, dass sich das vielleicht von alleine legt. Er konnte aber, glaube ich, nicht über den sechsten Gang hinausschalten. Das hat dann keinen Sinn gemacht. Dementsprechend ist er nach der ersten Runde schon wieder an die Box abgebogen und sein Rennen war beendet. Entsprechend bewerte ich Pierre Gaslys Leistung so, wie man sie halt bewerten kann anhand des Qualifyings. Da war nicht viel mehr als Platz 18 drin in dem Alpine. Im Rennen konnte er sich überhaupt nicht profilieren, deswegen gibt es da unsere, ich sage mal Gnadenwertung von 5 Punkten. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Was man sehen konnte, war soweit im Rahmen des Möglichen. Er hat sich keine Blöße geleistet. 5 Punkte von mir für Gasly. Esteban Ocon ging es ein bisschen besser. Im Qualifying hat er mit Rang 17 auch das meiste rausgeholt, was wahrscheinlich möglich war an diesem Tag in diesem Auto. Im Rennen ist er auf Platz 13 gelandet, konnte eine ganze Zeit lang heiter mitfahren in diesem Zug, der angeführt und eingebremst wurde von Kevin Magnussen. Als der Magnussen dann aber wieder auf die Tube gedrückt hat, ging auch für Esteban Ocon nicht wirklich viel nach vorne. Trotzdem, Rang 13 ist in dem Auto eine ordentliche Leistung. Ich gebe dem Esteban Ocon dafür 7 Punkte. Wie hast du denn die beiden gesehen, Sebastian?
Ja, für Pierre Gasly war es natürlich ein total geschenktes Wochenende. Also musste direkt eigentlich die Segel streichen, wie du schon gesagt hast, im Rennen. Und dann wurde er auch noch outqualified von seinem Teamkollegen. Beide haben das Duo in der letzten Startreihe gebildet. Gasly 20. Ocon 19. Und da muss ich jetzt aber nochmal ganz kurz nachschauen, weil du hier reingeschrieben hattest, Quali 18 und Ocon 17. Das stimmt doch nicht. Oder bin ich hier im falschen Rennen drinnen?
Da bist du vielleicht im falschen
Rennen. Bin ich im falschen Rennen drin, tatsächlich, ja.
Naja, okay, Joe Bernier hat keine Zeit gesetzt. Sein Auto wurde ja notrepariert und er konnte keine Zeit
im Quali setzen. Du hast absolut recht, ja.
Er war letzter und Long Sargent war 19. meiner Meinung nach.
Das müssen wir übrigens auch nicht schneiden. So selbstbewusst bin ich. Für euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, mal als Hintergrund, ich mache mir hier, also Dave ist so nett und schreibt hier immer so eine kleine Tabelle mit den Ergebnissen. Und ich schaue zusätzlich nochmal auf der offiziellen Seite der Formel 1 so ein bisschen rein, um auch nochmal vor Augen zu haben, wie denn die eigentlichen Zeitenunterschiede waren, weil das ist ja auch nur die halbe Wahrheit, ne? Also wenn die direkt hintereinander sich qualifizieren und dann aber sagen wir mal eine halbe bis eine Sekunde Unterschied ist, dann ist das natürlich auch ein bisschen was anderes, als wenn die, sagen wir mal, vielleicht ein Tausendstel oder ein Zehntel auseinander sind. Also von daher schaue ich jetzt mal in den korrekten Grand Prix rein und siehe
das
da, Dave hat natürlich recht. Ja, und da muss ich mich jetzt auch korrigieren. Also wurde natürlich trotzdem outqualified, aber es war nur 4000stel Unterschied, also da kann man ihm keinen Schritt
rausgehen.
Ja, also bei anderen Worten, die waren gleich schnell. Und richtig weiterhin, dass der liebe Pierre Gasly relativ früh im Rennen die Segel streichen musste. Also mit anderen Worten eigentlich direkt in Runde 1 oder nach Runde 1. Und ich sehe es ein bisschen anders. Also ich gebe jetzt mal Gasly dieses klassische 5, hast du ja auch gemacht, die klassischen 5 Punkte, weil man einfach nicht genug sagen kann. Man muss ja auch an der Stelle wieder mal anmerken, die beiden sind wahnsinnig nah beieinander. Also es sind so richtig eineige Zwillinge, qualifizieren sich eigentlich immer in ähnlichen Sphären. Und im Rennen, glaube ich, wäre Gasly auch nah an Ocon dran gewesen. Aber er konnte ja nicht beweisen, was er kann. Dementsprechend hat selbiges Ocon getan. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also der hat sich ja, viel weiter kannst du dich mit dem Alpine nach vorne eigentlich nicht vorstellen. Ne? Also Platz 13 ist richtig gut. Ich gebe ihm sogar noch einen Punkt mehr. Und zwar aus folgenden Gründen. Er hat eigentlich alle hinter sich gelassen, bis auf Kevin Magnussen, die hinter ihm gehören. Und gut, man kann jetzt auch argumentieren, dass sein Teamkollege Nico Hülkenberg noch vielleicht hinter ihm gehört, aber der Haas ist gesehen schon stärker im Normalfall als der Alpine. Und sonst hat es nur Joe Guanyu vor ihm geschafft. Und dann haben wir schon diese Top 4 sozusagen mit Red Bull, Ferrari, Mercedes und dann noch dem Farbtupfer von Fernando Alonso im Aston Martin. Ich kann ihm keine 9 geben, weil dazu hätte ich ihn, glaube ich, ein bisschen weiter vorne sehen müssen. Aber ja, also 8 für Esteban Ocon. Und damit würde ich sagen, springen wir zu den Racing Bulls, bestehend aus dem illustren Duo Daniels Ricciardo und der Yuki Tsunoda. Und da war schon ein bisschen Unterschied da. Also normalerweise sind es ja zwei Fahrer, die schon auf ähnlichem Level operieren. Danny Rick hat sich qualifiziert auf Platz 14, Yuki Tsunoda auf Platz 9 und Danny Rick hat es ins Ziel geschafft als 16. und Yuki Tsunoda auf Platz 15. Aber auch das erzählt nicht die ganze Geschichte, denn Danny Ricciardo ist eigentlich das ganze Rennen so ein bisschen hinten rumgeeiert und Yuki Tsunoda hat sich an Magnussen die Zähne ausgebissen und wurde dann zwischenzeitlich auch von Ocon dann überholt im Getümmel. Weil dieser DRS-Trail war richtig spannend. Jetzt bin ich gespannt, was gibst du den 2 für Punkte?
Ja, da wird es schon ein bisschen spicy. Also mein Hot Take an dieser Stelle ist, Danny Rick war tatsächlich das ganze Wochenende von der Rolle.
Ja.
Yuki Tsunoda ist ins Q3 eingezogen, hat dem Danny Rick eine halbe Sekunde eingeschenkt im Qualifying. Das kann eigentlich nicht sein. Für die beiden geht es ja um eine ganze Menge, da sprechen wir ja regelmäßig drüber. Also eine dieser Karrieren wird auf jeden Fall einen herben Dämpfer erhalten am Ende des Jahres. Die kämpfen ja letztendlich um den 2. Platz im Red Bull, auf den sie sich Chancen ausmalen. Aber so wie sich das bisher gestaltet, sitzt eigentlich Sergio Perez da weiter fest im Sattel, meiner Meinung nach.
Ja.
Kurzum, Danny Rick war für mich wirklich von der Rolle, wie gesagt, Quali-Duell verloren, im Rennen die ganze Zeit hinten rumgegurkt. Gegen Ende des Rennens noch einen völlig unnötigen Dreher reingebracht, der ihn dann die letzten Plätze mehr oder weniger gekostet hat. Von mir kriegt der gute 3 Punkte, diesmal nur. Yuki Tsunoda sehe ich ein bisschen durchwachsen, also die Quali-Leistung war sehr ordentlich. Im Rennen ging es aber auch nur nach hinten für ihn. Er hat halt getan, was er konnte, er hat da ein bisschen gekämpft in dem Rahmen dessen, was in dem Auto drin ist. Ich glaube aber tatsächlich, Racing Bulls oder der Visa Cash App RB, Minardi, wie wir sie ja liebevoll nennen, ist tatsächlich gar nicht so gut, wie viele gedacht haben. Ja. Im Rennen geht da einfach nicht viel nach vorne. Das Tempo war in Saudi-Arabien auf jeden Fall nicht da bei beiden Piloten. So wurde Yuki Tsunoda auch nach hinten durchgereicht heute. Entsprechend kriegt er von mir 6 Punkte. Einen Hauch Überdurchschnitt, wie gesagt, für die Quali-Leistung und weil er seinen Teamkollegen so im Griff hatte. Das lag aber hauptsächlich daran, dass Danny Ric von der Rolle war. Wie hast du es denn gesehen?
Ja, bei Danny Ric würde ich sogar noch einen Punkt weniger geben. Ich gebe ihm tatsächlich nur 2. Das ist nicht der Anspruch, den er an sich selber hat und das ist auch nicht die Leistung, die er zeigen darf, wenn er, also sowas sollte sich nicht wiederholen. Na, wenn er irgendwie auch nur in der Formel 1 bleiben will, dann sollte er solche Performances tunlichst lassen. Ich bin schon mal froh für ihn, er wahrscheinlich auch, dass der nächste Grand Prix sein Heim-Grand Prix wird. Ja, er hat ja am Ende dann sogar noch kurz vor Schluss seinen Dreher gehabt. Das, ja, will ich jetzt nicht zu hoch hängen, aber das darf natürlich irgendwie auch nicht sein. Und Tsunoda hätte sich wahrscheinlich mit ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Schlachtenglück, vielleicht auch noch ein paar Positionen vor ihm dann ins Ziel retten können. Der hat ja dann wirklich so ein bisschen, war so ein bisschen der Verlierer von diesem DRS-Zug. Ja. Hinter Nico Hülkenberg im Endeffekt wurde dann ja eigentlich komplett durchgereicht. Selbst Logan Sargeant hat ihn doch dann noch irgendwie kassiert. Also von daher, für Yuki war es auch nicht ein glorreiches Rennen, aber er war besser als sein Teamkollege. Es war auch nicht schlecht. Wie gesagt, mit ein bisschen mehr Schlachtenglück hätte er sich wahrscheinlich ja nahe der Punkte vielleicht sogar irgendwie aufhalten können. Deshalb 6 für Yuki Tsunoda, genau wie du. Und wir springen zum ja, traurigen Duo der traurigen Gestalten bei Kicksauber. Ja. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu. Valtteri Bottas momentan so ein bisschen auffällig, weil er auf Instagram Promo-Videos von der neuen Saudi-Strecke gepostet hat. Auch mit sehr unterschiedlichen Kommentaren. Und ja,
Zhou Guanyu. Heiße These an dieser Stelle von mir: er wird auf diesem Kurs nicht mehr Formel-1-Autos bewegen, zumindest nicht im Renntrim.
Nicht, wenn das so weitergeht. Ja. Genau, er hat sich nämlich qualifiziert. Das sah gar nicht so schlecht aus auf Platz 16. Zhou Guanyu. Nur 20. Der konnte aber in der Qualifikation nur eine einzige Runde machen. Und die ist er nicht mal also zu Ende fahren können. Der hat seine Hotlap gar nicht anfangen können, mit anderen Worten. Und im Rennen ist es dann für beide, ja, also für Zhou Guanyu 2 Positionen nach vorne gegangen, hat aber, muss man fairerweise sagen, davon profitiert, dass ja Gasly natürlich ausgefallen ist in der ersten Runde und kurz drauf in Runde 5 Lance Stroll sich selber ins Ausbefördert hat. Also mit anderen Worten, eigentlich
de facto war er Letzter.
Richtig. Ja, und Bottas ist Vorletzter geworden mit Platz 17. Also keine wirklich saubere Vorstellung der Kicksaubers.
Nee, das war ein trauriges Bild. Du hast schon gesagt, Zhou Guanyu konnte keine gezeitete Runde fahren im Quali. Daran war er aber selber schuld. Er hat im dritten freien Training einen Unfall gehabt mit seinem Sauber. Das Auto war ziemlich demoliert und seine Truppe hat dann wirklich in Windeseile versucht, das Auto wieder aufzubauen. Es hat gerade so gereicht, dass er aus der Garage fahren konnte, aber er kam zu spät über die Linie und konnte dann keine gezeitete Runde mehr fahren. So oder so hätte es wahrscheinlich nicht für Q2 gereicht, sind wir mal ehrlich. So ging er als Letzter ins Rennen. Bottas hatte im Quali zumindest ein bisschen Pech, da hat er Verkehr gehabt aus seiner entscheidenden Runde, ist dann als 16. knapp am Q2 gescheitert. Gut, kann passieren. Im Rennen ging es dann aber für beide überhaupt nicht auf. Bottas war neben Ollie Bearman der Einzige, der auf Softreifen gestartet ist. Zum Glück eigentlich kam das Safety Car dann günstig für ihn. Er hat dann somit nicht länger als nötig auf den Softreifen fahren müssen, konnte dann wie alle anderen auf Hard umschnallen, aber er konnte letztendlich davon überhaupt nicht profitieren. Im Renntrim war der Sauber wirklich eine Gurke, muss man ehrlich so zugeben, zumindest in Händen der beiden Piloten, die dieses Auto um die Strecke dann eben gefahren haben. Kurzum, ich will gar nicht zu lange drumherum reden, beide Piloten kriegen von mir sehr mäßige 3 Punkte für diese Leistung in Saudi-Arabien. Das war nichts, Freunde, das muss in Australien wieder besser werden.
Ich habe gerade überlegt, ob ich Bottas tatsächlich noch mal ein Punktchen weniger gebe als Joe, weil Joe hatte ja noch on top das Problem mit einem langsamen Pitstop bei Sauber. Das hat ihn natürlich zusätzlich noch mal gekostet. Aber ich mach's kurz, ich gebe beiden auch jeweils 3 Punkte, weil ja Joe vor allem wegen dem Crash, den er sich selber zuzuschreiben hatte, also das hast du ganz richtig gesagt, da wollte er einfach zu viel. Das war auch ein klarer Fahrfehler oder Übermotivation. Ja, und Bottas irgendwie, das scheint zumindest mal die ersten paar Rennen generell in der letzten Saison nicht so wirklich für ihn zu laufen.
Nee.
Schauen wir mal, was er in Australien hinbekommt. Er hat ja seit einiger Zeit, ein knappes Jahr, glaube ich, inzwischen seine Australian-Frisur. Vielleicht hilft ihm das ja, dass er da eine gute Leistung
Baby
zeigt.
Baby Mullet.
Ja. Damit sind wir bei Williams angekommen. Williams, bestehend aus Alex Albon und Logan Sargeant. Alex Albon hat sich qualifiziert auf Platz 12, Logan Sargeant auf Platz 19. Und im Rennen ist es dann deutlich nach vorne gegangen, zumindest für Sargeant, der ist auf 14 gelandet. Und auch der Albon hat sich ein Plätzchen nach vorne gearbeitet, ist Elfter geworden. Was sagst du dazu?
Ja, Alex Albon wieder gewohnt stark, muss man sagen. Der Williams ging eigentlich gar nicht so gut in Saudi-Arabien. Der hat ein bisschen seine Stärke verloren, die er in den Vorjahren hatte, was die Windschlüpfrigkeit angeht.
Ja.
Ging jetzt auf Kosten des Abtriebs. Also das neue Auto bietet grundsätzlich ein bisschen mehr Abtrieb, was auf den meisten Strecken sehr gut ist. Aber da, wo es geradeaus geht und wo es auf Effizienz ankommt und möglichst wenig Luftwiderstand, da ist der Williams schwächer als die Vorjahresautos. Klar, Kompromiss, ja, den muss man eingehen. Und trotzdem war Alex Albon ziemlich gut dabei. Er wäre fast in die Punkte gefahren. Das ist in dem Auto schon aller Ehren wert. Also er ist ja Elfter geworden, ein Platz hinter Nico Hülkenberg, muss man dann sagen.
Ja.
Starke Leistung auf jeden Fall. Viel mehr war nicht drin in dem Auto. Ich gebe ihm trotzdem noch 7 Punkte. Warum? Ich denke, wenn er mehr Punkte sich verdienen will von mir, dann muss er wirklich außergewöhnliche Leistung zeigen. Und ja, die habe ich jetzt nicht gesehen. Das war eine grundsolide, starke Vorstellung, wie man es von ihm einfach kennt. Er hing da aber auch hinter dem Magnussen fest, mitten in diesem ganzen DRS-Zug und konnte da keinen Stich machen. Ja, schade. Wahrscheinlich ist nicht mehr drin in dem Auto, aber von Alex Albon sind wir Besseres gewohnt. Deswegen lege ich an ihn einfach strenge Maßstäbe an. Bei Logan Sargeant bin ich sogar noch ein bisschen strenger. Der kriegt von mir nur 4 Punkte diesmal.
Ja.
Warum? Weil er de facto im Rennen auch nur 14. geworden ist, weil vor ihm eben 2 direkte Konkurrenten ausgefallen sind. Sonst hätte es nicht so gut ausgesehen, ne? Muss man auch fairerweise sagen. Er hat sich hinter beiden Alpinen qualifiziert. Auch das ist jetzt keine Glanzleistung im Williams. Ja? Wenn Alex Albon das souverän im Q2 mitmischt und auf Rang 12 in der Quali fährt. Also es war mehr drin in dem Auto und er muss auch langsam ein bisschen Hinne machen. Auch ihm läuft die Zeit davon, wenn er seinen Sitz behalten möchte. Und da muss er einfach mehr zeigen, ja, auch seinem eigenen Team. Ja, James Vowles will da auch mehr Leistung sehen. Er ist jetzt kein Rookie mehr, er ist auf jeder Strecke schon mal gefahren. Klar, das Auto ist neu, das verhält sich ein bisschen anders. Aber Alex Albon zeigt mehr oder weniger, wo die Latte hängt. Und da muss er deutlich näher rankommen, wenn er seinen Sitz behalten will. Alex Albon von mir 7 Punkte, Logan Sargeant von mir 4 Punkte für Saudi-Arabien. Wie streng bist du mit den beiden?
Ja, wie streng bin ich mit den beiden? Ich bin weniger streng mit dem lieben Logan Sargeant. Dem gebe ich tatsächlich 2 Punkte mehr als du, damit 6 Pünktchen. Du hast recht, in der Qualifikation, da hätte er mehr performen müssen. Im Rennen, finde ich, hat er trotz der Ausfälle es eigentlich gut gemacht. Und hat auch in diesem DRS-Train mitgemischt. Jetzt zwar nicht so aktiv wie Albon, aber er ist zumindest mal für eine ganze Weile sehr dran geblieben. Albon, finde ich, gebe ich auch ein Pünktchen mehr als du und damit 8 Punkte. Denn ich glaube, der hat das Maximum rausgeholt. Es hat jetzt nicht spektakulär ausgeschaut. Er hat sich da schön duelliert mit Magnussen, Ocon, Tsunoda, alle, die in diesem DRS-Train dabei waren. Aber ich glaube, realistisch gesehen ist da nicht so viel zu holen. Und ich glaube, das werden wir in den nächsten Rennen noch beobachten. Der Williams ist vielleicht jetzt auch, was die Reifenverschleiß angeht, nicht so stark wie der Haas. So irre das jetzt klingt, nachdem man letztes Jahr mit ansehen musste, wie sich die Reifen mehr oder weniger aufgelöst haben beim Haas und wie ein Alex Albon manchmal irgendwie, weiß nicht, 80% des Rennens fahren konnte und dann in die Box gegangen ist, sehr spät. Ja, also ich bin der Meinung, Albon hat da wirklich das Maximum rausgeholt, von daher 8 für Albon, 6 für Sargeant und wir springen zu Haas. Jetzt habe ich mich aber verschluckt, ich bin nicht krank. Also,
okay, ich wollte gerade sagen, habe ich dich jetzt schon angesteckt aus der Ferne.
Nicht über das Mikro. Nicht über das Mikro. So weit sind wir zum Glück noch nicht. Ja, Haas. Kommt von Hülkenberg, qualifiziert auf Platz 15, Magnussen auf 13. Dann passiert auch nicht so oft, dass sich der liebe Kevin vor Nico findet dann in der Startaufstellung. Und dann ins Ziel gekommen ist der liebe Hülkenberg auf 10 mit einem Punkt dann dementsprechend. Und Magnussen, der ihm den Rücken freigehalten hat und wie ein Wikinger, Löwe und Gandalf ist der, you shall not pass. Der hat sich auf Platz 12 ins Ziel gerettet und bemerkenswerterweise nicht weit hinter seinem Teamkollegen. Das heißt also, er hätte gut und gerne schneller fahren können. Er hat halt die Ansage bekommen, der Magnussen, die Leute hinter ihm aufzuhalten. Das hat er bewusst gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, wie deine Punktevergabe aussieht.
Jo, meine Punktevergabe ist, glaube ich, relativ interessant bei diesem Duo. Fangen wir doch mal mit Hülkenberg an. Der hatte im Qualifying einfach Pech. Dem ist im Q2 der Sprit ausgegangen. Deswegen konnte er ja da gar nicht mehr mitmischen, mitfahren und hat keine Zeit gesetzt. Entsprechend ist er im Q2 Letzter geworden, somit auf Rang 15 ins Rennen gegangen. Bin mir sicher, bei dem Tempo, das der Haas auf dieser Strecke hatte, wäre er wahrscheinlich wieder ins Q3 eingezogen. Also wäre er, bin mir ja sicher. War vom Tempo her drin. Dass er sich dann einen Punkt geholt hat im Rennen, war nur deswegen möglich, weil einer aus den Top 5 Teams, nämlich Lance Stroll, ausgefallen ist. Diese Chance hat er genutzt mit toller Hilfe und gutem Teamwork von seinem Teamkollegen Kevin Magnussen, zu dem kommen wir gleich. Kurzum, für diese Leistung, die war wirklich tipptopp, mit ein bisschen Pech im Quali gebe ich dem Nico Hülkenberg 9 Punkte. Die 10 hätte es gegeben, wenn er wirklich nur ins Q3 hätte fahren können. Saubere Leistung auf jeden Fall, sehr gut gemacht. Bei Kevin Magnussen bin ich ein bisschen strenger, der kriegt von mir nur 6 Punkte. Da werden sich viele fragen, warum?
Wegen den Strafen wahrscheinlich, ne?
Bitte?
Wegen den Strafen wahrscheinlich, oder?
Ja, wegen der Strafen, genau. Zum einen, er hat ja zweimal 10 Sekunden Strafen bekommen,
ja.
Was ein bisschen streng war. Also für die Vergehen, die er sich da geleistet hat, gab es in der Vergangenheit meistens nur 5 Sekunden. Da waren die Rennkommissare in Saudi-Arabien wirklich extra streng.
Ja.
Kann man aber machen, ja. Die Regeln geben das her in der Form. War schon in Ordnung. Was mir da vor allem sauer aufgestoßen ist, er hat ja den Yuki Tsunoda überholt, ist dann neben die Strecke gefahren und hat seinen Platz behalten. Das darf man nicht. Entsprechend wurde er eben bestraft mit einer 10-Sekunden-Strafe, aber er hat den Platz behalten und ist vor Yuki Tsunoda geblieben und hat dann angefangen, den Yuki Tsunoda und alle, die dahinter kamen, aufzuhalten. Also letztendlich diese ganze Hilfestellung für Hülkenberg und dieser ganze DRS-Train, der zustande kam, ist eben so passiert, dass er durch ein unfaires Manöver erstmal in die Position überhaupt gekommen ist, das so umzusetzen. Finde ich uncool. Ja? Das ist auch anderen Piloten aus anderen Teams schon aufgefallen und sauer aufgestoßen. Die haben zwar grundsätzlich gelobt, wie er das dann gemacht hat, dass er das Tempo verwaltet hat und alle anderen aufgehalten hat, um seinen Teamkollegen diese Lücke zu ermöglichen. Das ist in der Regel schon, grenzt ein bisschen an Unsportlichkeit, aber ist legitim, kann man so machen. Aber wie er in diese Position kam, nämlich neben der Strecke am Tsunoda vorbei, das stößt vielen sauer auf, auch mir. Deswegen gehe ich da ein bisschen härter mit ihm ins Gericht und gebe ihm einfach nur 6 Punkte für ein an sich wirklich gutes und starkes Rennen. Aber man muss sich halt an die Regeln halten, tut mir leid. Ist so, wie es ist. Wie gesagt, Nico Hülkenberg 9 Punkte, Kevin Magnussen 6 Punkte. Du siehst es ein bisschen anders.
Ich sehe es ein bisschen anders. Ich gebe beiden die gleiche Punktzahl und zwar Hülkenberg 8 und Magnussen auch 8. Ja, das auch vielleicht nicht jeder mit einverstanden wahrscheinlich. So. Hülkenberg gebe ich die 8, weil ich finde, er hat eine super Leistung gezeigt. Also das musste er erstmal schaffen, auch wenn der Haas offensichtlich wesentlich besser im Renntrip ist als letztes Jahr. Aber ohne die Schützenhilfe von Magnussen hätte er das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und dementsprechend glaube ich, für 9 hätte er es aus eigener Kraft schaffen müssen, glaube ich. 9 oder 10, zumindest jetzt meine Meinung. Und bei Magnussen, ja, ich gebe dir recht, er hat sich da einen unfairen Vorteil verschafft, aber er hat dann halt seine Strafe trotzdem gekriegt und hat sich dann halt dankbarerweise als Zuschauer, muss man ja fast schon sagen, dann dazu entschieden, alle hinter ihm aufzuhalten und eben volle Rückendeckung im wahrsten Sinne des Wortes für Hülkenberg zu leisten. Und das ist nicht nur für seinen Teamkollegen, sondern für Haas, glaube ich, generell extrem wichtig. Die haben wahnsinnig viel Zeit bekommen, dann gezeigt zu werden. Das bedeutet also sehr viel Promotion auch fürs Team, wahnsinnig wertvoll insgesamt. Und er hat es gemacht, ohne weiter irgendwie unsportlich zu sein. Also das musste er auch erstmal schaffen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Perez, damals im Saisonfinale 21, wie er Verstappen so super Schützenhilfe geleistet hat und Hamilton da, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden es waren, in kürzester Zeit abgenommen hat. Wo du dich dann auch fragst, das ist ja auch ein Skill, ne? Weil so ein Hamilton, der kommt ja an dem Auto eigentlich schon vorbei aber mit seinen Fähigkeiten, wenn er deutlich langsamer ist. Von daher, also es musste erstmal schaffen. Deswegen würde ich Magnussen 8 geben, auch vor dem Hintergrund, dass er sich vor Hülkenberg qualifiziert hat am Freitag. Ja, jetzt hätte ich schon fast Samstag gesagt, ne? Rennen war ja am Samstag.
Der Perez war damals aber in der Position vor Hamilton aus eigener Kraft, ohne dass er da unfair an ihm irgendwie neben der Strecke vorbeigefahren will.
Das ist richtig.
Muss man schon relativieren dann.
Ja. Aber gut. Trotzdem, also genau, finde ich jetzt auch gar nicht mal so unerwähnenswert. Von daher, genau, beide 8. Du hast Hülkenberg 9 gegeben und Magnussen eine 6. Und damit schauen wir mal, wie wir beide jetzt punkten, denn wir sind bei der Halbzeit angekommen und dementsprechend geht es in eine neue Runde im Kreis Frage.
Let's go.
Haben unseren Klassiker in der Mitte platziert, wie immer, unserer Fahrerbewertungen. Und Dave und ich stellen uns gegenseitig eine Formel-1-Wissensfrage jeweils. Und derjenige, der sie beantworten kann, richtig natürlich, der kriegt einen Punkt. Und wenn nicht, gibt es null. Ich habe in der ersten Runde dankbarerweise jetzt einen Punkt erhalten. Dave hat seine Frage da nicht beantworten können. Und jetzt entweder kann er gleich ziehen oder ich kann den Abstand gleich halten oder ich kann ihn ausbauen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, jetzt fang du doch mal an, mir die Frage zu stellen.
Also ich habe theoretisch die Auswahl aus 3 Fragen hier. Hey. Ich wollte jetzt mal darauf reagieren, welche
die leichteste
du stellst.
Naja, ich kann auch erstmal.
Ja, ich glaube, es wäre in diesem Fall sinnvoll, wenn du anfängst. Wenn wir den gleichen Gedanken hatten, kann ich immer noch ausweichen.
Okay, machen wir es.
Ich glaube, du hast nur eine vorbereitet, oder?
Ich habe tatsächlich nur eine vorbereitet.
Na, dann leg doch du mal los und dann schauen wir mal weiter.
Okay, also Max Verstappen wieder mal, ja, wie gefühlt schon 1000 Rennen zuvor, auf Platz 1 und auch relativ unangefochten. Jetzt wissen wir natürlich alle, die ein bisschen aufgepasst haben, dass diese wahnsinnige Win-Serie, die Max Verstappen hingelegt hat, 10 Siege waren es am Stück, unterbrochen wurde von dem Sieg von Carlos Sainz, der ja ausgerechnet jetzt nicht dabei sein konnte, an diesem Wochenende wegen Blinddarmproblemen. Sonst hätte er inzwischen ja eine ganze Menge mehr Siege gehabt, aber nee, ich frage dich nicht, wie viele Siege er gehabt hätte bis jetzt. Diese Frage, die kannst du mir vielleicht dann stellen. Und die wüsste ich dann nämlich auch.
Das ist keine von meinen Fragen tatsächlich.
Ja. Meine Frage ist denn, wann war denn Verstappen das letzte Mal, das letzte Rennen, und ich will das genaue Rennen und das Jahr wissen, nicht in den Punkten?
Nicht in den Punkten.
So dominant ist Max Verstappen.
Nicht in den Punkten. Ich tippe mal, das war wahrscheinlich das letzte Rennen, in dem er ausgefallen ist. Ich glaube, wenn der Max durchkommt, ist er immer irgendwie in den Punkten unterwegs. Aber wann war sein letzter Ausfall? Ich weiß, dass das ziemlich lange her ist. Pass auf. Ich frage jetzt eine kühne Prognose, weil mir einfach gerade nichts anderes einfällt. Ich behaupte, es war Monza 2021. Da ist er nämlich mit Lewis Hamilton kollidiert. Und entsprechend sind beide ausgefallen. Somit konnte Max Verstappen keine Punkte holen. Dein Gesicht verrät mir aber, das ist die falsche Antwort, oder?
Hast du mich gut gelesen, ja.
Also, ich bin ein alter Pokerspieler, ich kann das.
Dave hat schon genau den richtigen Gedankengang gehabt. Es ist natürlich so, dass Max Verstappen einen Ausfall gebraucht hat, damit er nicht in die Punkte kommt. Sonst ist es ja schon fast der Regel, dass er auch, wenn er schon nicht Erster wird, zumindest auf dem Podium landet. Mit Ausnahme von Singapur letztes Jahr ist er auch immer aufs Podium gekommen.
Aber da war er in den Punkten.
Da war er in den Punkten. Da ist er Fünfter geworden, so.
Wohin?
Und am Anfang der Saison gab es 2 Rennen, wo die Perez gewonnen hatte. Also Wir müssen dementsprechend ins Jahr 2022 schauen und dann tatsächlich ganz an den Anfang in Bahrain 2022. Da ist er nämlich ausgeschieden und noch 18. geworden, weil er dann 80% der Renndistanz absolviert hatte schon.
Ah, da war was.
Ja. Also dementsprechend leider nicht die richtige Antwort. Und jetzt kann ich meinen Vorsprung ausbauen, hoffentlich. Boah, aber jetzt wird Dave natürlich die schwierige Frage. Dave wird dir jetzt die richtig fiese Frage geben, wahrscheinlich.
Ich habe keine schwierigen Fragen diesmal tatsächlich. Das sind alles so ein bisschen Feel-Good-Fragen und Statistik.
Versuchst du mich einzunullen. Jetzt,
Nee, pass auf. Meine Lieblingsfrage dieser drei, die ich dir stellen möchte, die stelle ich dir jetzt auch einfach. Pass auf. Der Saudi-Arabien Grand Prix 2024 am vergangenen Wochenende bot den Zuschauern relativ überschaubare und magere 25 Überholmanöver.
Also?
Die sauberen, die man erzählt, abgesehen von der ersten Runde und so weiter. Waren übrigens die allerwenigsten bei einem Saudi-Arabien-Rennen bisher. Nette Statistik. Was ich jetzt von dir wissen möchte, von diesen 25 Überholmanövern, welcher Pilot hat denn da die meisten gezeigt?
Ich wusste, dass das jetzt kommt.
Weißt du denn noch die Antwort darauf?
Ja, die muss ich mir jetzt herleiten, das weiß ich nämlich nicht.
Okay, na dann versuch's mal. Vielleicht kriegst du es ja hin.
Überholmanöver. Also ich, wir, Ehrensache ist ja, wir googeln nicht, wir schauen nicht nach, aber jetzt die Frage an Dave, darf ich in die
Hände hoch.
In unser Skript reinschauen, wo die Quali und die Rennposition stehen?
Da steht's nicht drin, da darfst du gerne reinschauen.
Okay, weil ich will jetzt nochmal schauen irgendwie, weil ich habe eine Vermutung, ich müsste aber jetzt nochmal schauen, weil ich mich nicht erinnern kann, wo der gute Mann gestartet ist. Also, ich würde ja eigentlich auf Oliver Baumert tippen, aber da hinten bei diesem Kampfgetümmel hinter Magnussen, da ging es ja auch recht heftig zu.
Tja, musst du abwägen.
Auf der anderen Seite wurde ja Yuki Tsunoda ziemlich durchgereicht. Also Berman hat schon einige überholt, deswegen würde ich jetzt tatsächlich auf Berman tippen, weil der also ist auch derjenige, von den ich jetzt so im Kopf habe mit den meisten Überholmanövern. Ich weiß noch, dass Piastri ein paar Mal in Hamilton vorbei war, aber das erster Instinkt war Piastri, aber dann habe ich mich an Berman erinnert. Jetzt wollte ich halt, wie gesagt, nochmal checken, ob Tsunoda, aber der ist ja hinten durchgereicht worden, also von daher würde ich jetzt sagen Oliver Berman. Wäre wahrscheinlich auch deine Lieblingsfrage genau deswegen, weil wir beide haben Berman extrem gefeiert an diesem Wochenende.
Ja, viel gut Fragen fordern viel gut Antworten. Es ist tatsächlich Olli Berman mit 4 Überholmanövern. Sehr, sehr gut. Somit steht es 2-0 für dich.
Wow.
Respekt, mein Lieber.
Oh.
Olli Berman dicht gefolgt von Sergio Perez und Yuki Tsunoda. Die haben beide 3 Überholmanöver jeweils beigesteuert.
Bitte.
Und Tsunoda, wie du auch schon ganz richtig angerissen hast, war der Pilot, der am meisten überholt worden ist in dem Rennen, nämlich 6-mal.
Ja.
In dem ganzen Getümmel. Also
die arme
Respekt,
Sau.
Respekt, Sebastian, du ziehst mir davon diesmal. Sehr, sehr gut. 2-0.
Wow.
Korrekte Antwort.
Gut, dann hat euch das hoffentlich auch Spaß gemacht und ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass ihr da auch immer fleißig mitratet, denn dazu ist es ja auch da. Könnt ihr uns übrigens auch gerne ein paar Fragen schicken an unseren Social Media Kanal mit dem Kreisfahren auf Instagram. Die kriegt dann alle Dave, dann muss ich dann natürlich die Dinger beantworten, aber hey, ich liege jetzt 2-0 vorne, Dave hat so ein bisschen einen Nachteil, deswegen schickt dem Dave ganz schwierige Fragen, die er mir dann stellen kann.
Wir haben schon welche bekommen, tausend Dank dafür und ich habe versprochen, ich bringe sie an, wenn sich's anbietet von der Situation her. Mal gucken.
Je nachdem, also, wie weit ich davon ziehe.
Bauen wir mal eine Datenbank auf und dann geben wir es dem Sebastian. Immerhin, wir hatten noch keine Topspeed-Fragen, da scheiterst du ja generell ganz gern.
Stimmt, ja.
Na gut.
Gut.
Das war's dieses Mal für Im Kreis Fragen. Machen wir doch weiter mit unserer Fahrerbewertung.
Damit sind wir angekommen bei der vorderen Hälfte des Feldes und die wird abgeschlossen von Aston Martin. Die sind nämlich momentan in der Konstrukteurswertung auf Platz 5. Und die bestehen natürlich, kennen wir natürlich die beiden Kameraden, aus Fernando Alonso und aus Lance Stroll. Fernando Alonso hat sich qualifiziert auf 4, da war sogar noch ein bisschen mehr drin theoretisch. Und Lance Stroll auf 10 im Rennen hat es Alonso dann auf Platz 5 geschafft. Das hat sich eigentlich ganz gut halten können und Stroll hat ja sein Auto weggeschmissen in der 5. Runde. dementsprechend darf ich jetzt wahrscheinlich gleich auch selber sagen, was ich von den Kameraden halte.
Weil ja,
ich
glaub, nach der gerne. Halbzeit, wir drehen das ja traditionell um nach der Pause eigentlich. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal vergessen.
Haben wir letztes Mal vergessen, ja.
Ja.
Gut, also ich gebe Alonso eine 9 von 10. Der hat sich unfassbar gut verkauft in der Qualifikation, hat ein super Rennen abgeliefert und besser hätte es wahrscheinlich auch nicht laufen können. Den Platz, den er verloren hat, realistisch gesehen, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Autos hinter ihm eigentlich auch stärker sind. Deswegen wirklich eine super Leistung. Und weißt du was, ich gebe mir jetzt einfach eine 10 von 10, weil je mehr ich hier rede, desto mehr wird mir klar, dass es da eigentlich nichts zu kritisieren gibt. Vor allem, weil der Aston Martin, das habe ich vorhin erst bei der Formel-Schmidt-Episode gehört, bei der aktuellen, soll tatsächlich am Limit sehr, sehr zickig sein, was auch so ein bisschen der Grund sein soll, warum Stroll gerade so ein bisschen Probleme hat. Er hat sich ja, habe ich ja gerade gesagt, deutlich hinter Alonso qualifiziert. Das ist jetzt nichts Neues, aber dass er das Auto
übrigens
weggeschmissen hat.
7/10 Unterschied, das sind Welten. Wir haben es vorhin gar nicht erwähnt, aber doch, wir haben es erwähnt. Zwischen Tsunoda und Ricciardo lag eine halbe Sekunde, das ist eigentlich schon eine ganze
schon
Menge.
Viel, ja.
Zwischen Alonso und Stroll 7/10 im Quali, also
schon heftig. Und ja, also wir hatten ja letztes Jahr bei den Ferrari gesehen, dass die beiden Fahrer so wirklich Probleme hatten, da am Limit zu operieren. Die haben auch beide unabhängig voneinander gesagt, dass das eben ein Problem ist, dass das Auto extrem zickig wird. Es scheint jetzt bei Aston Martin so zu sein. Und so Fahrer wie Alonso oder Verstappen, die kriegen das ein bisschen besser hin. Stroll nicht so. Und da sieht man dann auch den Unterschied in der Klasse. Und nichtsdestotrotz, ich kann Stroll nicht mehr persönlich geben als 2 von 10. Denn ja, Qualifikation für sich genommen war jetzt kein Desaster. Platz 10 ist okay. Aber ja, das Auto darf er eigentlich trotzdem nicht wegschmeißen. Ja, also wenn er dann irgendwie auch 10. wird oder irgendwie 12., hätte ich ihm auch noch irgendwie 5 Punkte gegeben. Ja, aber wegschmeißen das Auto kann passieren. Ich meine, wer bin ich da irgendwie großartig drüber herzu? Ich würde sofort geradeaus wahrscheinlich in die Tech-Pro-Barriere fahren, weil ich die Fliehkräfte nicht aushalte. Aber ich bin halt auch kein Install. Von daher 2 von 10. Jetzt bin ich gespannt. Was sagst du?
Ja, es ist ganz ähnlich. Ich bin ein bisschen gnädiger mit Lance Stroll. Der kriegt von mir ganze 3 Punkte. Das ist natürlich auch schlecht. Grundsätzlich, wie gesagt, hat er das Auto ungefähr dahingestellt im Quali, wo es hingehört. Das ist okay und deswegen gibt es von mir auch die 3 Punkte. Was er da im Rennen gezeigt hat, das war natürlich nix. Den gleichen Fehler, den er im Rennen gemacht hat, hat er auch in einem der freien Trainings übrigens schon gemacht. Also klar, das Auto ist schwer zu beherrschen, aber dafür ist er halt Formel-1-Pilot und die können das in der Regel. Und er ist ja jetzt, weiß Gott, auch kein Rookie mehr. Also man kann schon erwarten, dass er da das Limit des Autos erkennt und auch am Limit operiert. Mehr oder weniger, ja.
Ja.
Es war ja auch das erklärte Ziel, als Fernando Alonso ins Team gekommen ist, dass Lance Stroll zu Fernando Alonso aufschließen soll und von ihm lernen soll und mittelfristig auf dessen Niveau fahren soll. Es läuft leider gerade ein bisschen in die andere Richtung. Die Schere geht gefühlt immer weiter auf. Gerade, wie du auch richtig gesagt hast, bei einem diffizilen Auto, das jetzt am Limit ein bisschen giftiger ist, zeigt sich dann, wie wertvoll ein Fernando Alonso ist mit all seiner Erfahrung, mit seinem Können. Lance Stroll scheint mir da wieder ein bisschen in eine Abwärtsspirale zu geraten, hoffen wir für ihn, dass er da nicht allzu tief reinfällt und dass er da schnell wieder rauskommt. Von mir 3 Punkte für seine Leistung in Saudi-Arabien. Fernando Alonso, da hatte ich auch vorher schon eine 10 stehen und dabei bleibe ich auch. Der hat im Quali massiv überperformt, denke ich.
Ja.
Eigentlich war da gar kein Platz 4 drin in dem Auto. Das mag schon gut sein, aber überlegen wir mal, wer stand denn da vor ihm? 2 Red Bull und ein Ferrari.
Ja.
Tja, gut, der andere Ferrari war jetzt dieses Mal ein bisschen außen vor, weil da ein kompletter Neuling drin saß. Aber dass er dann vor beiden McLaren, vor beiden Mercedes steht, das ist schon echt ein Brett. Ja.
Ja.
Und das schreibe ich einzig und allein seinem Fahrkönnen zu. Jetzt muss man wissen, Fernando Alonso war jetzt noch nie bekannt dafür, dass er der beste Qualifier ist. Entweder hat er da massiv aufgeholt in den letzten Jahren und hat es zu einer Stärke gemacht oder wirklich, er hat da irgendeine Zauberrunde hingebracht, absolut am Limit. Im Rennen dann Platz 5, also mehr war absolut nicht drin. Der McLaren von Piastri hat ihn dann noch kassiert, aber sind wir mal ehrlich, der McLaren war wahrscheinlich am Wochenende auch ein deutlich schnelleres Auto als der Aston Martin.
Ja.
Letztendlich hat er auch da überperformt und als i-Tüpfelchen. Auch er hat im Rennen dann die Mauer geküsst, innen die Mauer, ganz ähnlich wie Lance Stroll. Aber er hat sie halt eben nur touchiert. Ja. Das sind dann die ganz feinen Unterschiede. Es ist nichts passiert. Er hat dann am Funk noch gescherzt. Oh, er hat hier die Mauer geküsst. Sorry, ist nichts passiert. Ja, ja, genau. Also wirklich ganz großes Tennis wieder vom Altmeister. Und ja, irgendwie sieht man nicht, wann er seinen Zenit überschreiten soll. Der operiert gefühlt immer noch wie vor 20 Jahren an seinem persönlichen Limit und haut einen nach dem anderen raus. Also ganz, ganz großes Tennis. 10 Punkte von mir für Alonso.
Ja. Und der will ja auch jetzt nach dem ersten paar Rennen entscheiden, ob er nächstes Jahr auch noch dabei ist. Momentan habe ich ein gutes Gefühl. Nicht so ein gutes Gefühl hat wahrscheinlich die ganze Mercedes-Crew. Oui. Ja. Sowohl Lewis Hamilton, der hat sich nach dem Rennen so ein bisschen stärker als üblich geärgert über die Performance von dem Auto vor allem. Mhm. Wahrscheinlich auch so ein bisschen implizit über seine eigene, denn er wurde von seinem Teamkollegen George Russell dann schon im Schach gehalten. Nicht ganz katastrophal, aber natürlich nicht dem, was ein Lewis Hamilton möchte. Der hat sich nämlich qualifiziert auf 8, der Lewis Hamilton, und der Russell, okay, eine Position davor, aber im Rennen ist Russell dann 6. geworden und Hamilton 9. Jetzt muss man dazu sagen, ich muss ja jetzt auch gleich direkt die Bewertungen geben, dass George Russell auf einer anderen Taktik unterwegs war, denn als Lance Stroll da rausgeflogen ist, hieß es erstmal für Russell, er soll das Gegenteil von dem machen, was Norris macht. Und Norris ist dann ja draußen geblieben. Das heißt folgerichtig, dass Russell reingegangen ist, um sich frische Reifen zu holen. Und dann hat man das Ganze eben gesplittet und gesagt, okay, dann kommt eben der Hamilton rein, damit wir halt schauen können, dass wir ein Auto irgendwie, ne, also wenn das eine nicht funktioniert, dann wird der andere wenigstens performen. Und so ist es dann zustande gekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Hamilton wahrscheinlich auch mit einer anderen Strategie dann auch weiter vorne gelandet wäre. Er hat auch echt wie ein Löwe gekämpft, vor allem dann eben gegen Piastri, den er ja so ein Drittel vom Rennen oder ein Viertel vom Rennen hinter sich halten konnte. Und immer dann, wenn Piastri vorbei war, war es deswegen, weil er zu spät gebremst hatte und dann auch immer den Ausritt nehmen musste. Piastri hat ihn dann auch immer gleich vorbeigelassen. Beide Mercedes kämpfen schon auch extrem mit dem, ja, nicht wirklich guten Auto. Die sind in langsamen Kurven, habe ich gehört, wirklich sehr gut. Das sind sie fast so gut wie die Red Bull. Aber in Schnellen ist die große Schwäche und auf der Geraden sind sie schneller als letztes Jahr, soviel ich weiß, aber ja, auch nicht so wirklich das, was ein konkurrenzfähiges Auto für den Weltmeisterschaftskampf ausmacht. Ich gebe Hamilton 7 und Russell 8.
Ja, fair. Ich bin ein bisschen strenger. Zwar kriegen von mir beide Piloten jeweils einen Punkt weniger als bei dir, sprich Lewis Hamilton kriegt nur 6 Punkte. Schon eine leicht überdurchschnittliche Leistung. Und George Russell kriegt 7 von mir. Hauptsächlich, weil sich Russell da mit Almasser hatte noch verteidigt hat im Rennen. Er wäre ja ganz kurz vor Ende noch von Ollie Bearman fast kassiert worden. Seine letzte Runde war 3 Sekunden langsamer als die Runde, die er bisher gefahren ist. Also da war noch irgendwas kaputt am Auto ganz am Ende. Eine Runde länger und er hat wahrscheinlich den Platz noch verloren oder wäre vielleicht sogar ganz ausgeschieden, wissen wir jetzt nicht. Aber grundsätzlich, und das ist so der Tenor bei Mercedes, Lewis Hamilton hat man es nach dem Rennen im Interview angehört, Toto Wolff auch, da herrscht wirklich Ratlosigkeit und Frust. Die haben jetzt das komplette Konzept geändert vom Auto, alles auf den Kopf gestellt, umgedreht auf links und irgendwie geht es trotzdem nicht voran.
Das Auto ist einfach weiterhin sehr unruhig und sie wissen einfach nicht, warum.
Genau.
Sie wissen es nicht.
Das Auto wird am Heck sehr unruhig. Da hat Lewis Hamilton noch ein bisschen experimentiert. Er hat einen steileren Heckflügel gewählt als George Russell. Deswegen auch der kleine Unterschied im Qualifying. Aber auch mit mehr Abtrieb am Heck war trotzdem das Auto hat sehr unruhig in schnellen Kurven.
Genau.
Und was er auch dann selber gesagt hat, der Lewis Hamilton nach dem Rennen, und das konnte man bloß im Auge erkennen, in seinem Zweikampf mit Lando Norris am Ende, als beide dann auf Softreifen unterwegs waren. Ja. Der Lando Norris hat ihm im ersten Sektor 5-6 Zehntel abgenommen. Und das ist der Sektor mit den ganzen schnellen Kurven letztendlich. Also nach der Kombination von Kurve 1-2, das ist ja so eine langsame Schikane, bis hin zur Kurve 13, das ist diese leicht überhöhte 180-Grad-Kehre. In diesem Abschnitt sind nur sauschnelle Kurven drin. Und da hat Lando Norris ihm einfach so viel abgenommen, konnte sich da jedes Mal aus dem DRS-Fenster retten. Auf der Gegengeraden, da kommen zwar auch, für uns sieht das aus wie schnelle Kurven, aber für Ingenieure scheint es eine Gerade zu sein. Also die Kurvenradien sind da so gering, dass die einfach komplett voll durchfahren. Also das zählt mehr oder weniger als gerade. Da konnte Lewis Hamilton dann aufholen. Jetzt verlässt mich meine Stimme, Entschuldigung. Aber auch nur, weil die beiden McLaren wirklich mit sehr viel Abtrieb gefahren sind und auf den Geraden eigentlich, mehr oder weniger hilflos waren. Deswegen hat sich übrigens auch Oscar Piastri so schwer getan, den Hamilton zu überholen. Die waren einfach, also die haben nicht auf Topspeed gesetzt. Die optimale und schnellstmögliche Rundenzeit für die McLaren-Piloten an diesem Wochenende ging über viel Abtrieb. Sie haben ihre ganze Zeit im ersten Sektor gewonnen, war fürs Rennen halt schwierig. Aber es hat für Lewis Hamilton trotzdem nicht gereicht und er ist im Rennen Neunter geworden. Gut, er war auf der suboptimalen Strategie, das ersehnte Safety Car, das ihm die Strategie vielleicht ein bisschen, die riskante Strategie, muss man sagen, schmackhafter gemacht hätte. Das Safety Car kam dann nicht, aber Rang 9, egal mit wem er da hinten rumkämpft, das ist weit, weit hinter dem Anspruch eines Lewis Hamilton, weit hinter dem Anspruch von Toto Wolff und der ganzen Mercedes-Crew. Ja, entsprechend gedämpft und leicht deprimierend waren dann schon wirklich die Aussagen. Da geht es überhaupt nicht voran. Die Piloten sind trotzdem auch nicht über sich hinausgewachsen und die Piloten bewerten wir jetzt hier. Kurzum, Hamilton von mir 6 Punkte, George Russell 7 Punkte. Grundsolide, aber nichts Herausragendes.
Kurzen Einwurf noch. Genau. Ich sehe es tatsächlich minimal anders. Ich gebe dir eigentlich in allem recht, aber ich glaube tatsächlich, dass der Mercedes eine größere Gurke ist, als wir das irgendwie erhofft haben. Und dass sowohl Russell als auch Hamilton, die für mich grundsätzlich von Speed in der Qualifikation sind, die oft sehr, sehr nah beieinander, haben wir auch letzte Saison schon gesehen. Im Rennen dann schätze ich dann weiterhin Hamilton eigentlich auch noch ein bisschen stärker ein. Man hat dann auch gesehen, dass Russell und Hamilton eigentlich auch von grundsätzlich vom Speed her gleich waren ungefähr. Also da ist nicht viel irgendwie nach vorne und hinten passiert. Die Abstände haben sich da nicht großartig geändert, trotz der unterschiedlichen Setups. Und dass die da so groß experimentieren müssen, zeigt ja schon irgendwie, also bei Mercedes weiß man gar nichts momentan. Und es tut mir eigentlich für Russell mehr leid als für Hamilton, weil der hat schon seinen Abschied bekannt gegeben. Und ich glaube, das hat er auch irgendwie kommen sehen. Aber da bin ich sehr gespannt. Also wird beiden Fahrern nicht gerecht, beides ultrastarke Fahrer. Und jetzt springen wir zu McLaren, das war mir jetzt auch wichtig zu sagen. Ja. Und zwar mit Lando Norris und Oscar Piastri. Lando Norris hat sich qualifiziert auf 6 hinter seinem Youngster-Teamkollegen Oscar Piastri, der direkt davor auf Platz 5 gelandet ist. Und im Rennen Piastri 4 und Norris 8. Jetzt muss man natürlich sagen, Norris, Fehlstart hat sich für ihn jetzt nicht negativ ausgewirkt im Sinne von irgendeiner 5- oder 10-Sekunden-Strafe. Aber er war dann ist da draußen geblieben, als das Safety Car rausgegangen ist. Und genau eben wie unter anderem Hamilton hat sich das nicht wirklich ausgezahlt für ihn. Der ist dann durchgereicht worden und dementsprechend nur Achter geworden. Mit einer besseren Strategie hätte es wahrscheinlich langen können, da in der Nähe oder vielleicht sogar vor Piastri zu landen. Piastri ist auf Platz 4 gelandet und hat eigentlich wirklich seine Sache wirklich tipptopp gemacht. Man darf nicht vergessen, es ist erst seine zweite Formel-1-Saison, die ist auch erst ganz am Anfang. Er hat einen ultrastarken Teamkollegen, der solide performt hat, aber nicht überragend. Und deswegen gebe ich Piastri 9, weil viel besser hätte er es nicht machen können, finde ich. Vor ihm in der Quali, wer war da? Der Einzige, der überperformt hat, war Alonso. Und davor dann schon die beiden Red Bull und eben Charles Leclerc. Und Norris gebe ich tatsächlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, klingt es, aber nur 6 von 10. Das korrigiere ich in dem Moment aber dann doch zu einer 7, weil eigentlich liegt schon, wenn man ehrlich ist, zu großen Teilen an der Strategie, muss man schon fairerweise auch sagen. Also so schlecht war es nicht, deswegen 7 von 10 für Norris.
Dann hast du ja jetzt auf die gleiche Wertung korrigiert, wie ich es ja auch hier drin stehen habe. Auch von mir kriegt Lando Norris 7 Punkte und Oscar Piastri 9. Oh Gott, ihr merkt es, ich kämpfe hier weiter.
Dein Hals kriegt eine 1 von 10 aktuell.
Ja, meine Gesundheit kriegt eine minus 3 von 10 zurzeit. Also es ist wirklich eine Katastrophe, Leute. Verzeiht, ich weiß nicht, wie schön das dann auf der Aufnahme ist.
Hier eine 10 von 10 für Dave übrigens an der Stelle, denn Dave musste gestern wirklich komplett aussetzen. Und schleppt sich da mit letzter Kraft sozusagen in die Fahrerbewertungen rein.
Ja, alles für die Formel 1, Leute. will ich aber auch mal argumentieren, warum ich die Punkte so gebe, wie ich sie gebe. Oscar Piastri war absolut überzeugend an diesem Wochenende, war immer zur Stelle, hat keine Fehler gemacht, hat mittlerweile das Reifenmanagement auch wirklich drauf. Also es war jetzt das zweite Rennen in Folge, wo kein großer Unterschied zu Lando Norris zu erkennen war in dieser Hinsicht. Also er hat sehr schnell gelernt, hat sich da wirklich gut eingefunden. Den winzigen Punkt Abzug gebe ich ihm dafür, dass er sich da so lange an Lewis Hamilton die Zähne ausgebissen hat. Gut, gegen den siebenfachen Weltmeister mit mangelndem Topspeed tut man sich halt schwer. Das ist schon ganz klar und richtig. Er hat es dann ein paar Mal mit der Brechstange versucht. Er hat dabei ja keinen groben Mist gebaut, zum Glück. Er ist trotzdem ein paar Mal über die Kurve hinausgeschossen und musste das Manöver dann immer wieder neu ansetzen. Vielleicht lernt er da noch dazu im Duell Rad an Rad. Vielleicht hat er sich da ein bisschen was abgeschaut von Lewis Hamilton, aber trotzdem, also wenn wir Nachkommastellen hätten, wäre es eine 9,5. Das war wirklich eine lupenreine Leistung von Piastri. Mehr war absolut nicht drin. Er hat gezeigt, was in dem McLaren drinsteckt an diesem Wochenende. Und Lando Norris war im Quali knapp dahinter. Absolut in Ordnung. Und ja, im Rennen hat er einfach die riskante Strategie gewählt, die eben nicht aufgegangen ist für ihn. Das hast du auch schon ganz richtig analysiert. Trotzdem, nach Punkten steht es jetzt da wirklich, hat er jetzt das Nachsehen in seinem Team. Oscar Piastri liegt da, glaube ich, vorne. Völlig zu Recht auch. Lando Norris muss sich auf jeden Fall strecken. Bin aber überzeugt, dass ihm das gelingen wird. Saudi-Arabien lief für ihn halt durchwachsen, so lala. Dementsprechend 7 Punkte für Lando Norris, 9 Punkte für Oscar Piastri. Lass uns zu Ferrari springen.
Ja, wir springen zu Ferrari. Und zwar Charles Leclerc und nicht Carlos Sainz. Wie schon gesagt, der war ja im Krankenhaus, hat sich dann noch an die Strecke geschleppt sozusagen danach. Und
so wie ich mich hier in dem Podcast, Leute.
Genau, hat sich dann von der Boxenmauer sozusagen noch ein bisschen eingebracht mit letzter Kraft. Und Dave, der Carlos Sainz des im Kreisfahrens, darf jetzt auch gleich seine Punktzahl vergeben, nachdem ich meine vergeben habe. Und ich mache es ganz schnell. Für mich beide 10 von 10, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar einmal Charles Leclerc, natürlich der erfahrenere von beiden bei weitem. Auch sicherlich einer der besten Qualifier in der Formel 1 aktuell und auch im Rennen. Für mich einer der besten Fahrer grundsätzlich vom Können her. Und das hat er wieder mal gezeigt. Hat sich auf Platz 2 qualifiziert. Nur geschlagen von Max Verstappen und ist dann Dritter geworden, musste sich dann halt von Perez geschlagen geben. Auch das im Rennen, ja, ist halt nicht mehr drin, hat sich dann auch die schnellste Runde geholt am Ende und das gegen einen Verstappen, der das auch probiert hat. Das heißt also, der Ferrari hat schon noch Potenzial und ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass die zumindest mal näher ranrücken im Laufe der Saison, dass die auf die ganze Saison Verstappen ja, gefährlich werden können im Sinne, dass es da von der WM nochmal Spannung her gibt. Das glaube ich nicht. Aber lassen wir mal uns überraschen. Es war auf jeden Fall eine Top-Performance von Charles Leclerc. Und Oliver Bearman, der Youngster, der hat sich fast noch in Q3 qualifiziert, war wenige Tausendstel hinter Lewis Hamilton. Schwierig zu vergleichen natürlich, weil Hamilton eine totale Krücke als Auto hat. Und Bearman natürlich das wesentlich bessere Auto. Aber Bearman natürlich in seinem Debüt, der Typ ist, wie gesagt, 18, wird dieses Jahr, ich glaube in 2-3 Monaten 19, in einem der schwierigsten und gefährlichsten Rennen, nur mit einer Practice-Session in einem Auto, das er nur aus dem Simulator kennt, aus dem Stand 11. und dann im Rennen noch ein paar Plätze nach vorne auf Platz 7 und damit 4 Positionen gewonnen, immer einen kühlen Kopf bewahrt, keine Fehler gemacht, wie zum Beispiel Daniel Ricciardo, der am Ende sich ja nochmal gedreht hat, oder Lance Stroll. Also, da muss man schon sagen, das geht nicht besser als Youngster. Natürlich theoretisch schon, klar, wenn er Erster geworden wäre. Aber das ist, wir wollen mal realistisch bleiben. Deswegen auch hier 10 von 10 für Oliver Bearman.
Ja, sehr schön. Auch von mir gibt es für beide Piloten die Höchstwertung diesmal. 10 von 10 für Charles Leclerc. Er hat das absolute Maximum rausgeholt, was der Ferrari hergegeben hat. Solche Leistungen muss man zeigen, um den WM-Kampf vielleicht so lange wie möglich offen zu halten. Ich habe schon gehört, Ferrari hat schon Updates angekündigt, ja, da kommen ein paar kleinere Sachen schon in den nächsten Rennen. Zum ersten Heimrennen in Imola kommt dann schon ein größeres Paket, wo man von außen auch deutlich Unterschiede erkennen wird. Wer weiß, also wenn sich Red Bull intern weiter so selbst zerlegt und Ferrari da sehr konsequent entwickelt, geht da vielleicht noch was in Richtung WM. Also man darf ja noch träumen. Und es ist aber ganz wichtig, dass man bei jeder Gelegenheit die maximalen Punkte holt, auch jetzt schon in den Rennen, wo er noch keine Chance hat zu gewinnen. Das hat er absolut gemacht. mehr war nicht drin. Du hast schon gesagt, die schnellste Rennrunde ist auch definitiv ein Statement. Die waren ja auf den gleichen Reifen unterwegs, die waren gleich alt, die Reifen. Und beide haben es probiert. Also auch Max Verstappen, das hat man in Sektorzeiten erkennen können, ist vollgefahren und wollte die schnellste Runde und den Bonuspunkt haben. Den hat sich Charles Leclerc geholt. Also in Sachen Reifenverschleiß haben sie definitiv große Schritte gemacht.
Oh ja.
Tipptopp, wenn es so weitergeht. Ja, wer weiß, vielleicht haben wir noch einen WM-Kampf vor der Brust. Das wäre doch schön. Zu Olli Bärmann kann man schon fast gar nichts mehr sagen. Das war ein absolut beeindruckendes Debüt, ja, was er da hingelegt hat. Angesichts der Umstände absolut tadellose Leistung, keinen winzigen Fehler gemacht. Auch in solchen Dingen nicht, wie zum Beispiel beim Boxenstopp irgendwie großartig Zeit verloren oder im Verkehr irgendwie Mist gebaut oder so. Auch solche Dinge, die haben ja Formel-2-Autos nicht, wie die ganze Verwaltung von der Batterie und so weiter. Ja?
Ja.
Das muss man auch erstmal drauf haben, wann man sich, wie die Batterie auflädt, wann man die Batterie entlädt zum Überholen und so weiter. Da hat er auch dann nach dem Rennen gesagt, da hat er sehr viel gelernt. Und entsprechend schwer, dass ich dann bei einigen Überholmanövern getan, weil er gemeint hat, das ist echt ein großer Unterschied. Man merkt, die Jungs hier, die haben es alle drauf. Die sind mit allen Wassern gewaschen und die wissen genau, wo kommt wahrscheinlich ein Angriff, wo müssen sie mit der Batterie haushalten und so weiter. Das hat er aber während des Rennens super schnell adaptiert, gelernt und dann umgesetzt direkt. Also das kann man gar nicht hoch genug anrechnen.
Ja.
Auch eine interessante Aussage von ihm war, mal gucken, ob ich es zusammenkriege, in der Formel 2 fahren alle Piloten bis ans Limit des Autos, hat er gesagt. In der Formel 1 fahren die Piloten an ihr eigenes Limit. Oder müssen an ihr eigenes Limit fahren.
Ja.
Das ist der Unterschied. Ja. Und man hat auch gesehen, weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, die Piloten haben ja links und rechts von ihren Helmen Kopfstützen, damit die Köpfe da nicht bei einem Unfall oder so nicht so weit hin und her schwingen können. Bei Olli Bärmann war es links von seinem Helm richtig eingedellt hinten. Also das ist ja so ein bisschen Schaumstoff, ne, mit Carbon oder Plastik, was auch immer da drumherum ist. Und er hat wirklich so zu kämpfen gehabt in dem Rennen. Die Fliehkräfte waren für einen erfahrenen und trainierten Formel-2-Piloten, der ja wirklich hohe Geschwindigkeiten gewohnt ist. Die Fliehkräfte waren im Formel-1-Auto so hoch, dass er sich da permanent mit dem Helm dagegen lehnen musste, bis zu dem Punkt, wo das Ding komplett zerdellt war. Und trotzdem hat er seine Leistung gebracht. Keinen Fehler
gemacht. Man muss auch noch eins festhalten. Der Typ ist ja, also man hat es ja gesehen, er ist sehr schlank. Also im Vergleich jetzt zu einem, selbst einem Max Verstappen, der auch ziemlich schlank ist, immer noch nicht so austrainiert. Aber trotzdem, man hat gesehen, er ist schon trainiert. Ja, das ist nicht das Problem. Er hat auch im Vergleich zu seinem Körper auch wirklich so einen richtigen Stirnacken eigentlich trotzdem. Und auch da, also vielleicht mal zum Vergleich, ne? Also ich bin jetzt natürlich lang nicht so trainiert, ich habe lang nicht so einen Nacken, aber auch ich mache so ein bisschen Nackentraining, wenn ich zu Hause trainiere, auch mit, keine Ahnung, so ungefähr 16 Kilo Gewicht. Und beim Kartfahren, also wohlgemerkt beim Kartfahren, die Dinger haben, glaube ich, nur 8 PS. Ja, 6,5, ja noch schlimmer. Enge Kurven, ja okay, enger als in der Formel 1 sogar, aber trotzdem, ich habe mit Dave jetzt ein paar Mal ein 111-Runden-Rennen gefahren. Bei meinem ersten 111-Runden-Rennen, da muss man einmal in die Box fahren, ja. Und ich bin nach 70 Runden, habe ich mir schon überlegt, ob ich das abstellen will. Ja, ich habe gemacht, ich habe Box, muss das aussteigen, wieder einsteigen. Das hat dann zum Glück genug den Nacken entlastet, dass es dann für die letzten Runden gepasst hat. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie das auf den Nacken geht. Und das Ding ist eben, wenn du das nicht gewohnt bist, dann der Nacken kann ja trainiert sein, aber wenn du das nicht gewohnt bist, du musst dich erstmal drauf einstellen, dass es die Muskulatur hergibt, weil du musst dich ja irgendwie dran gewöhnen. Es reicht ja nicht einfach nur stark zu sein.
Ja. Ja, und während man mit sowas zu kämpfen hat, muss man mental trotzdem fokussiert bleiben, all die ganzen Systeme
beherrschen
und am Limit fahren. Und man hat gesehen, das fand ich das Allerbeeindruckendste, Olli Bärmann ist im Verlauf des Rennens von seiner Pace immer näher an Charles Leclerc gekommen. Also er hat während des Rennens dazugelernt und immer noch Pace gefunden. Am Ende des Rennens waren die gar nicht mehr so viel auseinander vom schieren Tempo her. Das ist absolut unglaublich. Also der Kollege hat sich spätestens mit dieser Bewerbung empfohlen für höhere Aufgaben.
Ja, definitiv.
Ich würde mal tippen, er wird wahrscheinlich in dem Haas sitzen, die ja Ferrari-Kundenteam sind.
Stimmt.
Schauen wir mal. Ich nehme gern Wetten an. Bleibt uns noch ein Team übrig, Red Bull.
Red Bull,
Verstappen
und zwar,
Perez, wie hast du es gesehen?
Ja, Verstappen erster, also Pole Position und erster im Rennen, Perez dritter und dann zweiter geworden im Rennen, also Platz 3 in der Quali. Ja, Ich mach's ganz schnell, Verstappen 10, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Der hat fehlerloses Rennen gefahren, ist am Anfang auch wirklich hat einen kühlen Kopf bewahrt und wirklich geht kein Risiko ein, macht keine dummen Sachen, fährt Rennen um Rennen seinen Stiefel runter. Und auch das, ne, also ich kann mich erinnern, früher gab es dann auch mal, also vor allem so Ende der 90er Jahre, auch öfters mal, ne, wenn jemand ganz vorne rumgefahren ist, irgendwann ist so ein leichtes Fehler mal gekommen, ne, so ein Jacques Villeneuve zum Beispiel mal. Das siehst du bei Verstappen nicht. Ja? Und Perez, der hat sich jetzt wieder gefangen. Dementsprechend gebe ich ihm eine 9 von 10. 10 kann ich ihm nicht geben, weil da gibt es halt immer noch einen Verstappen. Gut, der wird Perez wahrscheinlich realistischerweise auch nicht rankommen. Zumindest mal nicht über eine Saison. Auf der anderen Seite, letztes Jahr hat er es geschafft, vor Verstappen ins Ziel zu kommen. Dennoch, der Unterschied ist da, ne? Also, wenn man da mal schaut, ja, wie weit die auseinander dann wieder ins Ziel gekommen sind. Ich schaue auch gerade nochmal drauf, wie groß da der Unterschied war. Es waren tatsächlich ja fast 13,5 Sekunden, etwas mehr. Also auch da, und wir dürfen nicht vergessen, also Verstappen hat verwaltet, Perez wahrscheinlich auch, der hatte ja dann auch nochmal einen guten Abstand irgendwie hinten
zu Charles Leclerc. Hat er eine Zeitstrafe, dürfen wir nicht vergessen, eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, der Perez, wegen Unsafe Release bei diesem ganzen
Gemurkse
in der Box, als fast alle an der Box waren. Gut, da kann er nichts dafür, aber trotzdem. Ne?
Also er war jetzt nicht so weit weg, sagen wir mal so, wenn man dann sagt, dass es 8,5 Sekunden sind, aber 8,5 Sekunden sind trotzdem über eine Renndistanz in der Formel 1, auch wenn es gar nicht so viel Zeit ist, trotzdem noch genug, um zu sagen, okay, er wurde da klar geschlagen. Und wie gesagt, wahrscheinlich hat Verstappen noch nicht an seinem Limit gekratzt, natürlich.
Nee.
Wie hast du es gesehen?
Um es kurz zu machen, ganz genau so. Also Max Verstappen kriegt auch von mir 10 Punkte. Ist gut, bis auf die schnellste Runde gab es wirklich nichts, was er besser hätte machen können. Den Start hat er souverän abgespult. Im Training hat er sogar Charles Leclerc 3/10 eingeschenkt. Also der fährt wirklich in seiner eigenen Welt im Moment. Ich weiß nicht, was da noch passieren soll, dass man ihm mal irgendwie die Stirn bieten kann. Vielleicht passiert es ja gerade bei Red Bull, vielleicht fällt das Team auseinander und irgendwann nimmt sie mal mit. Bisher hat das aber tadellos weggesteckt alles. Den ganzen Trubel, der da aktuell im Team herrscht, diese Unruhe, diese ganzen Intrigen und diese Machtspielchen, lassen ihn bisher zumindest absolut kalt. Er bringt seine Leistung auf den Punkt, sobald es auf die Rennstrecke geht. Ist absolut bemerkenswert, ja. Es geht ja auch um seine Zukunft, ja, auch ihn nimmt das alles natürlich mit. Es gab ja kurzzeitig die Gerüchte, dass Helmut Marko vielleicht das Team verlassen könnte. Ich glaube, zu Helmut Marko sieht Max Verstappen ganz ähnlich auf wie zu seinem eigenen Papa, zumindest was seine Wertigkeit innerhalb dieses Teamkonstrukts angeht. Ja. Der Helmut Marko hat ihn ja in den letzten Jahren definitiv immer begleitet, ein Stück weit groß gemacht, gegen Unruhen von außen abgeschirmt, also ist eine ganz wichtige Person in seinem Leben. Er hat sich auch demonstrativ für Helmut Marko ausgesprochen dann, neben der Strecke, als es mal in Interviews auch um die Unruhen ging. Sehr loyal. Interessant. Mich beeindruckt es auf jeden Fall, dass er auf der Strecke da komplett unbeeindruckt davon seine Leistung bringt. Das ist aller Ehren wert. Sergio Perez ähnlich gut. Halt nicht ganz so gut wie Max Verstappen, aber wer ist das schon? Er empfiehlt sich auf jeden Fall auch in den ersten zwei Rennen absolut dafür, dass er sein Cockpit bei Red Bull behalten darf. Ja. Stand jetzt gibt es nichts, was er besser hätte machen können. Sind wir mal realistisch, er wird nicht an Max Verstappen herankommen, in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Alles, was ihm bleibt, ist, so knapp wie möglich hinter ihm ins Ziel zu kommen und eben die zweitmeisten Punkte zu holen. Falls bei Max was passiert, muss er halt zur Stelle sein. Das ist er im Moment, das ist das absolute Maximum, was Sergio Perez gerade erreichen kann. 9 Punkte.
Man muss ja auch sagen, also nach aktuellem Zwischenstand, also da ist natürlich jetzt auch noch viel Zeit, die verstreichen muss. Wir haben noch eine lange Saison vor uns. Aber wenn das jetzt so weitergeht, wie es aktuell ausschaut, dann ist es gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass der Perez eine Vertragsverlängerung bekommt und weder Daniel Ricciardo noch Yuki Tsunoda irgendwie den Sprung zu Red Bull schaffen. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Letzter Satz noch dazu. Ich finde es grundsätzlich mal sehr bemerkenswert, wie beide Fahrer eigentlich total immun sind gegen diese ganzen Turbulenzen, die momentan um Red Bull sind und auch das Team, also sagen wir mal, das Team an der Rennstrecke selber auch, denn es gibt ja keine Fehler bei Boxenstops und so weiter und so fort. Also
Strategie,
die machen ihr
alles
Ding richtig
on point.
Gut, ja. Von daher, ich bin gespannt. Wir sind am Ende angekommen von unserer Fahrerbewertungsepisode und jetzt gibt es mal wieder ein bisschen länger Pause. Insgesamt sind es ja 2 Wochen von dem einen zum nächsten Grand Prix. Der findet dann in Australien, in Melbourne statt, einer meiner Lieblings-Grand Prix. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ja, ein echter Klassiker, da sind wir auch gespannt. Heim-Grand Prix von Daniel Ricciardo und dazwischen haben wir bestimmt noch die ein oder andere Sonderepisode für euch.
Geplant haben wir es, mal gucken, was meine Gesundheit sagt, aber ja. Drückt alle die Daumen, dann hört ihr auf jeden Fall schon von uns, bevor wir uns an die Vorschau auf dem Melbourne Australien Grand Prix machen. Mal gucken. Wir haben schöne Sachen für euch in der Pipeline auf jeden Fall. Ihr könnt gespannt sein. Ihr wisst ja, mehr Formel 1 ist mehr gut. Diesem Motto wollen wir frönen und euch mit so vielen Sachen versorgen, wie wir es eben schaffen. Drückt die Daumen, schickt ein paar Genesungsgrüße rüber, dann geht's vielleicht schneller. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön. Meine Stimme verabschiedet sich langsam für heute wirklich komplett.
Dann verabschieden wir uns.
Lass uns dann Strich drunter machen, verabschieden wir uns auch. Super. Bis zum nächsten Mal, Freunde der Sonne. Ciao, ciao.
Mach's gut. Tschüss.